herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Company Building oder Business Building. Ihr wisst ja, wir haben in den letzten Wochen schon Stefan Groß-Selberg hier zu Gast gehabt von BCG Digital Ventures und auch Henrike Lustig war hier von Bridgemakers. Und heute ist bei uns Markus Berger de Leon zu Gast, der ist bei McKinsey und verantwortet dort einen Bereich, der nennt sich Business Building und berät und betreut dabei sehr, sehr viele Großprojekte von Großunternehmen, die im Prinzip versuchen, Innovationskraft im eigenen Unternehmen zu entfalten und das möglichst digital. Wie das Ganze funktioniert, besprechen wir gleich im Detail. Ist ein super spannendes Gespräch geworden, hat natürlich unglaublich viele Facetten. Wir haben ja neulich schon auf Clubhouse sehr ausführlich darüber gesprochen, was so die Pro und Contra oder die Chancen und Risiken im ganzen Bereich Company Building sind, für wen das in Frage kommt, wer da vielleicht lieber die Finger von lassen sollte. Und das Ganze vertiefe ich jetzt eben nochmal mit der McKinsey-Brille mit Markus Berger de Leon. Wir legen gleich los, doch ich möchte kurz hinweisen auf den Partner der heutigen Sendung und das ist OMR Reviews. Und wahrscheinlich kennt ihr das schon, denn Philipp Westermeier ist ja mit seinem Team hier ziemlich omnipräsent in der Startup-Szene und haben auch OMR Reviews ja schon ziemlich gepusht. Aber ich persönlich bin total beeindruckt und vor allem auch, ich ziehe meinen ganz tiefen Hut davor, was Philipp mit seinem Team da in der Corona-Krise auf die Beine gestellt hat. Denn man darf nicht vergessen, OMR ist ja eigentlich bekannt für diese mega coole, riesengroße, 50.000 Mann umfassende Konferenz, die ja jetzt zum zweiten Mal nicht stattfinden konnte. Und sich dann hinzustellen und zu überlegen, was ist denn eigentlich der Nukleus oder der Kern dieser Konferenz und dann auf die Idee zu kommen, zu sagen, naja, da geht es um Stände, da geht es um Gespräche, da geht es um Informationen, da geht es darum, sich darüber zu informieren, welche Software eigentlich zu mir passen könnte und das dann umzumünzen in eine Plattform, die letztendlich digital funktioniert, ganzjährig funktioniert und mittlerweile, glaube ich, auch sehr, sehr etabliert ist. Also ich glaube, es gibt fast 5000 Reviews dort mittlerweile zu, ich würde mal schätzen, so circa 30 Kategorien. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel euch mit dem Thema Marketing Automation oder CRM oder CMS oder wie auch immer, also egal welches Tool euch gerade einfällt, ob es Videoconferencing sind oder Online-Marketing-Tools oder irgendwelche Optimierungstools, also was immer euch gerade einfällt, Philipp hat zu Recht gefragt, man findet 4000 Seiten, wo man Flüge oder Hotels buchen kann, aber man findet wenig bis keine Seiten, wenn man ein teures Investment in eine Software tätigen möchte, mit der man dann auch noch jeden Tag quasi zu tun hat. Ihr kennt das selbst, es ist total nervig, wenn man jeden Tag mit der falschen Software verbringt. Und wenn ihr also in eurem Tagesgeschäft Software einsetzt, dann könnt ihr zum einen jetzt mal zu OMR Reviews gehen und mal schauen, ob es die richtige Software ist. Oder falls ihr Software sucht oder überlegt, was ihr besser machen könntet, dann ist das auch auf jeden Fall die richtige Anlaufstelle. omr.com/reviews ist die URL dazu. Insgesamt 500 Tools wurden getestet. Ich habe alles, was wir im Einsatz haben, dort gefunden und wie gesagt, man kann es dann nochmal kritisch hinterfragen, ob es genau das Richtige ist. Man sieht, was andere Nutzer darüber denken. Von daher mein großer Tipp, einfach mal vorbeischauen, omr.com/reviews und vielen Dank an OMR für die tolle Unterstützung von diesem Podcast hier. Und in diesem Sinne gehen wir rein ins Gespräch mit Markus Berger de Leon von McKinsey zum Thema Company Building. Herzlich willkommen bei uns. Hallo Markus.
Hallo Jan, freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ich hatte ja Karel Dörner von euch mal zu Gast vor etwa einem halben Jahr und da habe ich ein ähnliches Muster gesehen, denn der kommt auch aus der Startup-Welt und ist jetzt bei McKinsey. Ähnliches ist ja bei dir. Vielleicht kannst du dich mal vorstellen und auch daran erzählen, wie kommt jemand aus der Startup-Welt, wie kommt es dazu, dass du dann bei McKinsey landest?
Sehr gerne. Ja, also Markus Berger de Leon, 47, aus Berlin. Bin jetzt seit 6 Jahren bei McKinsey, bin ursprünglich mal gekommen, um etwas aufzubauen, was wir bei McKinsey Digital Labs genannt haben, wo es also darum ging, tatsächlich, ich nenne es mal hands-on, digitale Fähigkeiten aufzubauen. Das heißt, ich habe ein Team aufgebaut aus Designern, Product Ownern, Architekten, Software-Developern und habe aber dann sehr schnell, ich sag mal, neben der Digitalisierung von Customer Journeys und digitalen Transformationen für Klienten vor allen Dingen auch wieder das Thema Business Building aufgebaut bei McKinsey. Und das verfolgt mich natürlich mein ganzes Leben lang. Ja, ich würde mich eigentlich immer als Unternehmer bezeichnen. Das heißt, ich habe 15 Jahre vor McKinsey diverse Startups vor allen Dingen in Deutschland aufbauen und leiten dürfen. Yamba kennen wahrscheinlich die einen oder anderen, also sehr, ich glaube, ich habe jetzt von den frühen Erfolgsgeschichten mitgemacht, ja, aber auch selbst das Erlebnis gehabt, ein Unternehmen der ersten Internetwelle gehabt zu haben, was zum Beispiel durch eine Insolvenz gegangen ist. Das heißt, ich habe, glaube ich, so die Höhen und Tiefen des Unternehmerdaseins schon erleben dürfen.
Wie, also man sieht jetzt, wenn man dir auf LinkedIn folgt, Markus, dann sieht man, dass du an der Startup-Szene aber trotzdem noch ein hohes Interesse hast. Du bist da total, total nah dran. Wie guckst du denn auf die Startup-Szene heute?
Ich glaube, Also mich bewegt sozusagen das ganze Thema Unternehmertum und Digitalisierung, glaube ich, sehr, sehr stark. Ja, und insofern freue ich mich total natürlich zu sehen, also gerade was wir in Deutschland und Europa ja, dafür eine enorme Entwicklung in den letzten Jahren genommen haben. Ja. Also wenn ich mir überlege, als ich Ende 2002 nach Berlin gekommen bin ja, und mir jemand damals erzählt hätte, was sozusagen jetzt die Entwicklung in den letzten dann jetzt schon fast 20 Jahren sein würde, ja, dann hätte ich denjenigen, glaube ich, für verrückt erklärt. Ja, weil das ja, das ist immer sehr, sozusagen so unser Traum damals, ja, war ja, dass das ein total relevanter Wirtschaftsbereich wird, nicht zuletzt auch für Berlin, ja, und dass wir einfach große neue Companies in Deutschland aufbauen können. Ja, und das ist ja gelungen, ja, und ein Stück weit daran beteiligt gewesen zu sein, weil das sozusagen so aus dem Ökosystem von Jamba, StudiVZ, ja, der eine oder andere Gründer auch herausgekommen ist, ja, macht mich ein Stück weit auch stolz tatsächlich.
Ja, ich glaube, wenn man Jamba, wenn man da drauf schaut, dann ist das so ein bisschen in klein die PayPal-Mafia, ne?
Ja, könnte man durchaus so nennen. Ja. Das ist schon ein sehr signifikantes Stück, sagen wir, deutsche Internetgeschichte gewesen, die wir da geschrieben haben.
Wir sprechen jetzt heute einen Tag, nachdem Bayern gegen Paris Saint-Germain verloren hat.
Ja. Das tut dem Bayern-Fan natürlich sehr, sehr weh.
Das weiß ich, dass du Bayern-Fan bist, das habe ich gesehen. Und wie hast du denn das Spiel wahrgenommen, Markus?
Ja, also ich glaube, das Spiel war so das Typische, ja, dass am Ende gewinnt halt derjenige, der die meisten Tore macht. Ja. So platt der Satz klingt, ja, es hilft halt nicht in allen anderen Statistiken vorne zu liegen, ja, sondern sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das hat Paris sensationell gestern gemacht. Ja. Und wir haben, glaube ich, bei den Bayern aber auch gesehen, dass sie im Unterschied zu Paris, sagen wir, die Verletzungen nicht so gut haben wegstecken können, ja, wie Paris das gelungen ist, weil auch bei Paris ja der eine oder andere Spieler ausgefallen ist.
Ich habe das deswegen angesprochen, Markus, weil aus meiner Sicht war das Spiel der verpassten Chancen und ich wollte damit eigentlich die Brücke bauen zur deutschen Wirtschaft.
Das ja, kann man so sehen. Ja. Das Schöne ist aber natürlich auch an der Champions League, dass es ja gestern jetzt kein Finale war, sondern dass es ein Rückspiel gibt. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht dann auch die gute Brücke zur deutschen, zur europäischen Wirtschaft. Mhm. Ja, dass, also wir haben sicher schon die eine oder andere Chance verpasst, ja, aber das Spiel ist nicht vorbei.
Und wenn wir bei den Fußballplattitüden bleiben wollen, dann wäre es ja wahrscheinlich sogar so, dass man sagen könnte, uns droht auch noch nicht der Abstieg in die Europa League, ne?
Glaube ich ja, nee, also da sind wir, glaube ich, weit von entfernt. Ja. So, aber ich glaube, aber während den Anfängen.
Ja, 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 also, und ich meine, damit sind wir eigentlich mittendrin im Thema, wenn wir es jetzt mal quasi konkret auf das Business-Thema überleiten möchten. Wo steht denn die deutsche Wirtschaft gerade? Also ihr habt ja mit euren ganzen Aktivitäten bei McKinsey, das ganze Thema Company Building oder Business Building ist ja eine Antwort auf eine Problemstellung. Und vielleicht kannst du mal diese Problemstellung skizzieren.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ja. Also ich glaube, die Herausforderung, ja, die Unternehmen, aber ein Stück weit auch Gesellschaften natürlich haben, ist, ja, dass unsere Zeit eigentlich immer schnelllebiger wird, ja, und das dazu führt, dass wenn ich als Unternehmen, als Gesellschaft nicht am Ball bleibe und eigentlich mich ständig neu erfinde, ja, und Mechanismen habe, mit denen ich diese kontinuierliche Neuerfindung vorantreibe, ja, dass ich mich immer mehr überflüssig mache. Ja. Das sieht man sehr schön, dass sozusagen die durchschnittliche Lebensdauer, ja, die ein Unternehmen zum Beispiel so in den typischen Börsenindizes hat, ja, dass sie immer weiter runtergeht. Ja, und wenn ich diesem Trend als Unternehmen begegnen will, ja, oder dem was entgegensetzen will, ja, muss ich mir eigentlich überlegen, wie erfinde ich mich ständig neu. Und Business Building ist für uns ein Weg der Transformation, ja, der dabei helfen kann, eigentlich ständig für neues Wachstum, für neue Innovationen zu sorgen, um immer relevant am Markt zu bleiben und die Bedürfnisse der Kunden unternehmerisch erfolgreich bedienen zu können.
Wir hatten ja den Stefan Groß-Selberg hier von BCG Digital Ventures und ich versuche so ein bisschen auch rauszugucken, was eure Unterschiede sind. Und ich habe den Eindruck, dass bei euch, ihr habt einen sehr viel integrierteren Prozess, wenn ich das verstehe. Ne? Also, weil ihr seid nicht richtig im Company Building, sondern bei euch könnte es auch sein, ihr baut einfach innerhalb eines Unternehmens bestimmte Units, verwandelt sie digitaler oder gestaltet sie um, ne? Oder flanscht noch was dran, aber es muss nicht zwangsläufig eine eigene Company sein.
Richtig, richtig. Ja. Also wir gucken wirklich drauf, was ist das, was das Unternehmen braucht, ja, aber auch mit dem, was es hat, ja, tatsächlich leisten kann. Ne? Also es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, jetzt zu versuchen, ein Geschäft zu bauen, ja, wo das Unternehmen nicht zumindest ein Stück weit Fähigkeiten bestimmter, sagen wir, Assets mitbringt. Ja, die es sozusagen zu einem natürlichen Spieler und vor allen Dingen dann auch Gewinner in dem jeweiligen Markt machen würden. Ja, und wir wissen halt auch aus zahlreichen Auswertungen, zum Beispiel unserer Strategy Practice, ja, dass eigentlich Unternehmen in dieser ständigen Weiterentwicklung dann am erfolgreichsten sind, wenn sie Dinge tun, die relativ nah am Kern sind, von ihrem bisherigen Geschäft.
Du hast mir jetzt im Vorgespräch gesagt, dass du leider nicht über konkrete Cases sprechen kannst. Das ist auch fein. Oder zumindest nicht über Cases, bei denen du involviert warst. Wir haben so ein, zwei Cases, die von euch insgesamt behandelt wurden. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht können wir mal abstrakt darüber sprechen, was die Fähigkeiten sind, die ein Unternehmen mitbringen muss, wenn es sich digital transformieren möchte. Also was sind denn die Dinge, die das Unternehmen nicht kann, die ihr damit reinbringt?
Ja, also die, sag mal, wenn es um digitale Transformation und vor allen Dingen natürlich um das Thema Business Building geht, ja, wo es ja tatsächlich wirklich darum geht, dass ich in irgendeiner Form, ja, neue Umsatzquellen erschließe, ja, dann bringt das Unternehmen vor allen Dingen eigentlich, sagen wir, fünf Stärken mit. Ja. Das erste ist typischerweise eine existierende Kundenbasis, ja, an die ich sozusagen neue Produkte verkaufen kann. Ja, so. Das zweite ist typischerweise eine starke Forschung, ja, die neue Technologien mitbringen kann, auf denen man tatsächlich neue Produkte aufbauen kann. Ja. So, das dritte ist dann natürlich sozusagen einfach eine starke Bilanz, ja, einfach ein Cashflow, der es erlaubt, tatsächlich neue Entwicklungen, ein neues Geschäft zu finanzieren und aufzubauen, sowohl als das notwendige Gründungskapital, aber natürlich dann auch als das Working Capital, was ich zum Beispiel brauche, um Vertrieb und Marketing entsprechend vorzufinanzieren. Ja. So, dann sehen wir eigentlich bei allen Geschäften, die wir bauen, ja, dass die Marke, die das Unternehmen schon hat, ja, immer ein sehr, sehr starker Aspekt ist, ja, der zum Beispiel dabei hilft, Talente auch zu rekrutieren. Ja. Und dann ist vielleicht das fünfte, ja, was natürlich auch sozusagen kommt, aus der starken Entwicklung kommt, dass das Unternehmen sich natürlich in den bestehenden Märkten, in denen es unterwegs, extrem gut auskennt, ja, und eigentlich sehr, sehr genau weiß, was sind Produkte, die bei Kunden ankommen können und erfolgreich sind und was aber auch nicht.
Ja, ja, das ist erstmal natürlich total nachvollziehbar, was du gerade sagst. Ich frage mich jetzt trotzdem, können das gute Unternehmen nicht alleine?
Ja, ich glaube, was wir sehen bei den Unternehmen, ja, ist, dass Unternehmen heute und insbesondere natürlich die großen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, ja, sehr, sehr stark auf Effizienz fokussiert und getrimmt sind. Ja. Das heißt, es geht natürlich vor allen Dingen darum, ja, wie bekomme ich eigentlich die bestehenden Produkte, ja, die ich habe, zu den niedrigstmöglichen Kosten bestmöglich an die Kunden verkauft und dann auch geliefert. Wie kann ich den bestmöglichen Service dafür bereitstellen? Ja? Und das ist natürlich sozusagen, wo kommt es in diesem Geschäft darauf an? Ja, es kommt eigentlich darauf an, ja, Effizienz, habe ich schon gesagt, keine Risiken eingehen. Ja, das muss sozusagen wie so das berühmte, gut geölte Uhrwerk eigentlich funktionieren. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt aber Innovation machen will, ja, dann ist es eher so, dass ich stark experimentieren muss. Ja, ich muss damit umgehen, dass ich noch nicht sehr genau weiß, ja, zum Beispiel, was ist jetzt wirklich das bestmögliche Produkt für den Kunden, ja, und muss bereit sein, eigentlich auf dem, was ich lerne aus meinen Experimenten, ständig ein Stück weit auch immer meinen Pfad zu ändern. Ja. Und das ist halt fast sozusagen das Gegenteil, ja, von der auf Effizienz fokussierten Organisation, die da ist und die ich brauche für meine bestehenden Produkte. Mhm. Ja, und das ist die Herausforderung, ja, bei der wir unsere Klienten typischerweise unterstützen. Also wie komme ich dahin, tatsächlich diese Kultur aufzubauen? Ja. Mhm. Das Zweite, was wir sehen, ist natürlich auch, dass viele, und das ist natürlich insbesondere ein Thema der deutschen Wirtschaft, ja, viele der Geschäfte, ja, im Kern natürlich heute nicht digital sind, ja. Und wenn ich digitale Geschäfte aufbaue, ja, dann brauche ich natürlich auch ein Stück weit andere Fähigkeiten, ja. Also ich muss natürlich verstehen, wie baue ich eigentlich Software, ja. Und Software im Unterschied zum physischen Produkt, ja, ist eigentlich was immer lebt, was sich ständig weiterentwickeln muss. Ja, ich habe mit einem Mal die Möglichkeit, ganz, ganz viele Daten die ganze Zeit zu generieren. Dann muss ich aber auch die Fähigkeit haben, mit diesen Daten natürlich irgendwas zu machen und darauf meine Entscheidung zu verändern. Ja, und all das ist eher etwas, ja, was fast in Realtime jeden Tag passieren muss. Ja, und auch das bedingt eigentlich eine gewisse Kulturänderung. Ja, und dabei helfen wir, diese Kultur aufzubauen.
Dieses auf Effizienz getrimmt sein, woher kommt das denn? Also kommt das aus dem Markt, kommt das von dem Top-Level-Management oder kommt das von der Börse zum Beispiel?
Ich glaube, das ist die ureigenste Natur, möchte ich mal fast sagen, des Unternehmers, ja, dass er natürlich, ja, sozusagen in einem Unternehmen, was auf Profit am Ende des Tages fokussiert ist, ja, sich überlegt, wie kann ich eigentlich die Leistung, die wir erbringen, bestmöglich tun, ja, was natürlich heißt, eigentlich zu den geringsten Kosten, zu den geringsten Fehlern, mhm, ja, und dementsprechend fokussiere ich mich natürlich genau darauf, das zu tun, ja, mhm, und nicht zuletzt ist ja das auch, was wir als Konsumenten haben wollen, ja, also worauf, was ist denn das, was wir als Konsumenten schätzen, ja, wir schätzen Produkte, die genau das tun, was sie tun sollen, ja, und uns bestmöglich zu günstigsten Preisen auf der einen Seite angeboten werden, gleichzeitig aber auch mit einem Serviceversprechen, ja, also was Logistik und sowas alles angeht, ja, insofern sind nicht zuletzt wir als Konsumenten auch diejenigen, die das sozusagen am meisten schätzen, ja, und die Unternehmen stellen sich genau darauf ein.
Ich hatte jetzt, wie gesagt, den Stefan hier im Podcast, auch Henrike Lustig von Bridgemakers, und die haben beide von den unfairen Vorteilen gesprochen, die sie quasi als Voraussetzung oder idealerweise im Company Building vorfinden. Jetzt bei den 5 Punkten, die du genannt hast, also existierende Kundenbasis, starke Forschung, starke Bilanz, Talente rekrutieren können aufgrund einer starken Marke und auch bestehende Märkte und darin Expertise haben, das sind ja noch keine Unfair Advantages, oder?
Ja, also doch, würde ich schon so benennen, ja. Also ich sag mal so, wenn du in einem bestimmten Markt, ja, eine bestimmte Marke hast, ja, die sozusagen einen bestimmten Trust mitbringt, ja, und mhm, eine bestimmte Anzahl von Kunden hast, ja, und einen einzigartigen Zugang zu diesen Kunden hast, ja, mhm, dann ist das schon ein Unfair Advantage, den jetzt ein anderes Startup, mhm, zum Beispiel, wenn wir das mal jetzt als Wettbewerber nehmen würden, mhm, ja, oder du hast ein Unternehmen, was aus einem angrenzenden Industriesektor kommt, ja, die müssten das alles erstmal aufbauen, mhm, ja, und das wäre dann schon ein Unfair Advantage, den du hättest. Ja. Es gibt natürlich noch andere Unfair Advantages, ja, aber ich würde schon diese 5, die ich jetzt mal genannt habe, tatsächlich auch mit dazu zählen, ja, als mögliche Quellen für den Unfair Advantage.
Mhm. Ihr habt ja auch eine Studie rausgebracht, Why Business Building is the New Priority for Growth. Da steckt ja ein sehr provokanter Titel, finde ich schon fast, ja. Aber da habt ihr auch so ein bisschen den Vergleich gezogen zwischen etablierten Unternehmen, die dann Companies gründen oder Innovationsbereiche gründen, und Startups. Vielleicht kannst du das mal versuchen, gegenüberzustellen.
Also was, sag mal, was unterscheidet das? Ja, und es gibt ja dieses schöne Zitat, das, glaube ich, von einem der Partner bei Andreessen Horowitz ist, ja, dass sozusagen, dass der Corporate wirklich versucht, Innovation zu lernen, ja, während das Startup sozusagen eigentlich auf Distribution sich sich fokussiert, ja, weil die Innovation eigentlich raus haben, ja, aber eben jetzt sozusagen versuchen, so schnell wie möglich auf die Skalierung zu kommen, um entsprechend relevant zu werden im Markt. Ja. Und was wir, glaube ich, sehen bei den Klienten ist natürlich auf der einen Seite aus den neuen Möglichkeiten, die sich aus der Digitalisierung ergeben, und auf der anderen Seite aber natürlich auch aus dem sagen wir, ein Stück weit der Disruption oder dem Druck, ja, der von den Startups kommt, ja, ist, dass die großen Unternehmen versuchen, sich daran anzupassen und an der die Innovation mit selber zu treiben, ja, basierend auf den Assets, die sie haben. Ja. Und vor dem Hintergrund, ja, ist es dann, glaube ich, nicht verwunderlich, dass zum Beispiel inzwischen um die 50% der Unternehmen sagen, dass für sie New Business Building eine der Top 3 Prioritäten ist, ja, weil natürlich alle auf der Suche sind, wie schaffe ich es eigentlich, diese Kultur bei mir im Unternehmen zu etablieren, die mir ermöglicht, schneller Innovationen zu entwickeln und dann tatsächlich auch zu skalieren.
Wie lange braucht ein Unternehmen? Also wenn, wie gesagt, wir können nicht über konkrete Fälle sprechen, aber vielleicht kannst du es mal abstrakt beantworten. Wie lange braucht ihr von quasi der ersten Idee bis zur Marktreife?
Das hängt natürlich immer sehr vom Geschäftsmodell ab. Ja? Aber typischerweise ist immer so eine Reise für eine konkrete Idee, ja, irgendwo zwischen 18 und 24 Monaten. Ja? Du kannst eigentlich sagen, dass in der Regel nach 6 bis 12 Monaten sozusagen das erste MVP fertig ist und dann den Markt geht. Ja? Und dann kommt natürlich die sehr, sehr wichtige Phase eigentlich der Etablierung des Product Market Fits und der Skalierung, ja? Was dann sozusagen dann nochmal die weiteren Monate, ja, hin zu den 18 bis 24 erklärt. Ja. Für uns ist aber die Reise eigentlich mit dem ersten Business, was aufgebaut ist, noch nicht vorbei, ja, sondern was ich eigentlich gerne sozusagen dann immer als Wort gebrauche, ist, ja, wie schaffe ich es, dass ich sie sozusagen zum Serientäter mache, ja, dass sie also ein gesundes Portfolio eigentlich aufbauen, ja, wo sozusagen ständig diese Neuerfindung immer wieder stattfindet, ja, und sozusagen verschiedenste Ideen und Möglichkeiten, die im Markt identifiziert werden, ja, immer wieder durch neue Geschäfte adressiert und gelöst werden, ja, sodass ich wirklich zu einem nachhaltigen kontinuierlichen Wachstumsprozess komme.
Das hat man in eurer Studie auch gesehen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das ist fast so Pareto-mäßig, ne? Da wurden, glaube ich, ein Großteil, ich glaube so 2/3 der Unternehmen, die gegründet wurden von Corporates, wurden von nur 20% der Corporates gegründet, ne? Das heißt, man sieht da schon gewisse Serientäter.
Ja.
Und was würdest du sagen, was ist die Motivation bei denen? Also haben die begriffen, das ist tatsächlich erfolgreich, das zahlt auf ihre, du hast vorhin von Umsatz gesprochen, ist denn Umsatz eigentlich ist das der wichtigste Indikator hinterher?
Naja, die Unternehmen sind ja in der Regel alle öffentlich notiert, ja, und das natürlich geht es am Ende immer um die Unternehmensbewertung. Ja, und Umsatz und Gewinn sind dann aber natürlich schöne Proxys, die natürlich sozusagen, ja, also fast Kapitalmarkt theoretisch werden, ja, die dann sozusagen ja beeinflussen, warum der Markt ein Unternehmen mit einem bestimmten Wert beziffert. Ja, und Umsatz ist dann sozusagen ein Stück weit der frühe Indikator, der mir eigentlich zeigt, bin ich auf dem richtigen Weg. Aber langfristig geht es natürlich um Gewinne und Unternehmensbewertung.
Da würde ich dir jetzt widersprechen wollen, Markus, weil wenn man jetzt mal, nehmen wir mal Tesla als Beispiel, ja, und nehmen wir mal dann die Reaktion jetzt von VW in den letzten Wochen darauf. Ich glaube, VW hat jetzt, ohne dass sich der Umsatz signifikant geändert hat, hat aber begriffen, dass man besser werden muss im Storytelling.
Weißt du, ja, aber was der Kapitalmarkt ja jetzt macht, ist ja das Storytelling in zukünftige Umsätze und Gewinne zu übersetzen.
Total, da bin ich bei dir. Ja. Ja. Aber deswegen frage ich gerade, was ist die Bemessungsgrundlage für Erfolg? Weil die Zukunft zu verkaufen, ist ja noch kein Umsatz. Das ist ja quasi eher eine glaubhafte Story zu entwickeln.
Ja, aber du musst natürlich die Glaubwürdigkeit haben, dass jemand tatsächlich auch dann sozusagen sagt, also ich glaub dir nicht nur deine Story, ja, sondern ich sehe genügend, Indizien dafür, ja, dass tatsächlich auch das, was du mir hier als Story erzählst, dass das tatsächlich auch sich dann irgendwann mal in finanziellem Erfolg niederschlägt. Ja, und das ist sicher auch das, worauf es beim, egal ob ich das als Startup mache oder im Corporate-Kontext, ja, was sind sozusagen die einzelnen Bausteine, ja, die ich auf dem Weg eigentlich alle etablieren möchte. Mhm. Ja, wir nennen das oft De-Risking, was wir da machen. Ja, also wir versuchen ja eigentlich sozusagen zu gucken, was sind die größten Risiken hier, ja, und gegen die sozusagen verschiedene Validierungen einfach zu machen, ja, die uns daran glauben lassen, ja, dass wir tatsächlich da ein erfolgreiches Geschäft aufbauen können, was sich dann natürlich irgendwann in Umsatz und Gewinn auch niederschlägt.
Das heißt, ich verstehe richtig, ihr seid eigentlich, also wenn ihr jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, es sind Kapital, am Kapitalmarkt notierte Unternehmen, das bespricht ja schon mal für eine gewisse Größenordnung. Ich hatte von BP und Goldman zum Beispiel zwei Studien gesehen, die mit euch umgesetzt wurden, also zwei Cases. Unternehmen auf dieser Größenordnung, da seid ihr dann quasi auch als Berater involviert und fangt dann an, irgendwann zu sagen, jetzt bauen wir auch digitales Business mit euch.
Genau.
Ja, das ist also der Weg. Also ihr geht nicht quasi, es ist nicht wie bei BCG, dass ihr wirklich in separaten Einheiten agiert, sondern ihr verknüpft das quasi an euren Beraterauftrag und kennt deswegen auch die, ich sag mal, die langfristige Vision eines Unternehmens.
Ja, beziehungsweise arbeiten wir natürlich sozusagen mit den Klienten auch daran, ja, und das sind ja typische Strategie-Engagements zunächst mal, ja. Wo geht eigentlich die Reise hin, in welche Richtung entwickeln sich Märkte, ja, und wo sollten wir als Unternehmen, ja, mit dem, was wir an Fähigkeiten haben und wohin wir uns entwickeln können, ja, zukünftig tätig sein, ja, und dann ist halt die Frage, ja, wie komme ich jetzt da eigentlich hin? Ja, und Business Building ist halt ein Weg, ja, wie ich tatsächlich dahin kommen kann, das zu machen. Ja.
Was sind denn so typische Fehler, die passieren auf dem Weg des Business Buildings? Also wenn ihr jetzt, du hast es gerade von 18 bis 24 Monaten gesprochen, welche Fehler können auf dem Weg passieren, die einen, ja, vielleicht einen ursprünglich gut gedachten Plan hinterher doch nochmal zum Scheitern bringen können?
Wir haben uns das tatsächlich auch mal angeguckt, ja. Also wir haben uns angeguckt, die Fortune 100 Unternehmen angeguckt, die seit 2000 versucht haben, ein neues Geschäft aufzubauen. Ja? Und bei nur 16% kommt, was wir mal Blockbuster Success genannt haben, raus. Ja? So, und was sind sozusagen so die typischen Muster, die wir sehen? Ja, das erste, was wir sehen, ist tatsächlich sozusagen, dass da eigentlich kein wirklicher Unfair Advantage da ist. Ja, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja, also Unternehmen versuchen, was zu bauen, was eigentlich überhaupt keine oder nur eine sehr geringe Verknüpfung zu ihrem heutigen Kerngeschäft hat. Das zweite ist, was, das würde ich jetzt auf Deutsch mal übersetzen, so ein bisschen, diese Geschäfte werden langsam ausgetrocknet. Ja? Das heißt, es wird eigentlich nicht genug da rein investiert, ja, und das Talent bereitgestellt, was notwendig ist. Ja? Es wird halt kein, sagen wir mal, 100 Millionen oder Milliarden Geschäft, ja, aufgebaut mit geringem Investment oder wenn du da nicht das beste Talent reingibst. Ja? Das dritte, was wir sehen, ist, dass die Erwartungen eigentlich nicht klar formuliert werden. Ja, was wir sehr häufig bei Klienten sehen, ist, dass relativ schnell, ja, und in bester Absicht natürlich die Controlling-Abteilung zum Beispiel kommt, ja, und nach 6 Monaten dann sagt so, jetzt zeigt uns doch mal, wann jetzt hier endlich mal die ersten Gewinne kommen. Ja, und du dann natürlich zeigst, okay, so hier ist der Businessplan, ja, der ist darauf ausgerichtet, dass wir eher nach 3 oder 4 Jahren die ersten Gewinne machen, ja, und es ist einfach extrem wichtig, ja, das Erwartungsmanagement da sicherzustellen. Ja. Vierter Thema, ja, nennen wir so schön Killed with Love. Ja, das ist das, sagen wir so, die Bürokratie, die natürlich auch in den großen Unternehmen, ja, auch immer mit bester Absicht da ist, ja, dass die sozusagen das neue Business ein Stück weit, ich sag mal, erdrosselt. Ja? Also da geht es um Einkaufsprozesse, da geht es um die nicht vorhandene Flexibilität, was das Recruiting angeht. Ja? Weil ich zum Beispiel die Incentivierungsmodelle, ja, die ich für digitales Talent brauche, ja, dass die sich sozusagen in den bestehenden HR-Prozessen nicht abbilden lassen. So, dann noch vielleicht noch zwei Themen. Das eine ist so ein bisschen, dass natürlich in den Unternehmen ein Stück weit auch ein interner, sagen wir mal, Kampf dann da ist, dass das bestehende Business ein Stück weit, sagen wir mal, neidisch auf das neue Business guckt und dann, sagen wir so, Abwehrmechanismen entstehen. Ja? Also ein typisches Beispiel, wo das oft auftritt, ist, dass du versuchst, die bestehende Vertriebsmannschaft zu nutzen, für die aber nicht die richtigen Incentive-Modelle da sind und die sozusagen dann ein Stück weit weiterhin nur die bestehenden Produkte vermarkten und nicht die neuen Produkte. Ja? Und dann vielleicht der letzte Bereich, ja, den haben wir Englisch so schön Cultural Contamination genannt. Du verpasst in dem neuen Geschäft genügend wirklich neues digitales Talent zu haben, ja, und es auf dem Weg nicht schaffst, eine wirklich, ich sag mal, digital datengetriebene, kundenzentrierte, softwarefokussierte Kultur zu etablieren. Ja, und dann bist du natürlich viel zu langsam am Markt und kannst mit den Startups, mit denen du ja oft dann im Wettbewerb stehst, eigentlich nicht mithalten und nicht die unfair advantages, die du hast, ausspielen.
Stehen die mit den Startups im Wettbewerb dann immer? Ja, ist das so dein Eindruck?
Ja, es gibt zumindest, sagen wir so, eigentlich für jedes Geschäft, was wir bauen, ja, und was ich auch sehe, was andere bauen, ja, gibt es auch immer wieder natürlich Startups, ja. Also, das glaube ich generell, sagen wir so, die Erfahrung als Unternehmer, ja. Also, wenn du der Einzige bist, der ein bestimmtes Geschäft oder einen bestimmten Markt versucht zu adressieren, ja, dann würde ich mir Sorgen machen, weil es für mich eigentlich immer ein guter Indikator ist. Also, wenn es da Wettbewerber gibt, ja, dann heißt das, das ist ein Stück weit fast eine Bestätigung, ja, dass andere auch die Opportunity sehen, ja, und ein ähnliches Kundenproblem versuchen zu lösen. Ja, und dann sind da natürlich auch Startups da, ja, weil natürlich auch die Startup-Unternehmer und die Venture Capitalists dann die Opportunity sehen.
Du hast eben vom Erwartungsmanagement noch gesprochen. Das fand ich total spannend in dem Kontext, die Rolle des Controllings. Kannst du dazu noch mal ein, zwei Sätze sagen? Weil ich hätte jetzt gerade, wir haben ja das Beispiel Tesla gerade besprochen, ich würde vermuten, Elon Musk hat gar keinen Controller.
Er nennt, ohne das jetzt genau zu wissen, ja, aber also meine Hypothese wäre, ja, dass er natürlich trotzdem sehr genau seine Zahlen managen wird, und uns dafür auf jeden Fall Leute bei Tesla geben wird, die da auch sehr genau drauf gucken. Ja. Also ich glaube, wenn du die Autos anguckst, was die sonst machen, ja, dann gucken die schon sehr, sehr genau, glaube ich, auf die Unit Economics.
Total, ja.
Und arbeiten daran, ja, wie können sie da immer besser werden. Ja. Die nennen das dann vielleicht nicht Controlling, das weiß ich nicht. Ja. Aber ich glaube, es gibt da auf jeden Fall auch Leute, die genau diese Rolle einnehmen.
Na, mir geht es ein bisschen um diesen Konflikt, den du gerade besprochen hast, Controlling versus Vision. Ne? Also wenn du sagst, nach 6 Monaten kommt der Controller zum Geschäftsführer und sagt, hey, sag mal, wo ist eigentlich der Umsatz, den wir hier erwarten? Und ob das nicht hinterher in so einem, wenn wir hier vielleicht über Storybuilding eigentlich sogar sprechen, ob das da nicht sogar hinterher ein, weiß nicht, Auslaufmodell sein müsste?
Ja, also ich glaube, das Thema Erwartungsmanagement fasst das schon ganz gut zusammen. Ja? Also ich glaube, es tun alle schon sehr gut daran, ja, wirklich einen sehr, sehr klaren Plan zu haben und von dem Plan auch ein Stück weit sozusagen, sagen wir, zurück. Also wir nennen das eine Reverse P&L. Das heißt, was wir oft machen für diese Geschäfte, ja, ist, dass wir sagen, wenn wir in 5 Jahren da sein wollen, sagen wir zum Beispiel mal, dass das ein Geschäft sein soll, was 100 Millionen Umsatz macht. Ja. Wie muss jetzt eigentlich meine typische Gewinn- und Verlustrechnung aussehen? Ja? Also das heißt zum Beispiel, ich brauche eigentlich so und so viel Kunden, die müssen mir so und so viel im Monat bezahlen. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein SaaS-Business aufbaue, will, ja, und damit ich das profitabel machen kann, ist das eigentlich sozusagen, sagen wir, die Operation, die ich mir dafür leisten kann. Ja, so, und dann kannst du jetzt sozusagen, da sind ja jetzt eine Menge Annahmen dahinter, ja, und jetzt fängst du an, sozusagen gegen diese Annahmen eigentlich verschiedene Experimente und Tests zu machen, ja, um zu erarbeiten, kann das eigentlich funktionieren und kann das nicht funktionieren. Ja. Und wenn der Controller diese Rolle einnimmt, ja, und sozusagen sagt, so, jetzt zeigt mir doch mal, was ist die Evidenz, die ihr habt, dass das tatsächlich funktionieren kann, ja, und wir du sozusagen auch einen Zeitplan dahinter hast, der sagt, was wollen wir jetzt eigentlich zum Beispiel in den ersten 6 Monaten validieren, ja, dann hat der eine total wertvolle Aufgabe, ja, da als da sozusagen so ein Stück weit immer derjenige zu sein, der das tatsächlich einfordert und nachhält. Ja. Das Problem tritt halt immer dann auf, ja, wenn sozusagen davon abgewichen wird, ja, und der halt sozusagen auf diese neuen Geschäfte genauso drauf guckt, wie er auf seine bestehenden Geschäfte, ja, wo es halt eher um, sag mal, inkrementelle Verbesserungen geht, bei denen du in der Regel auch sehr viel schneller zum Beispiel sehen kannst, ja, funktioniert das jetzt eigentlich oder nicht, und das sich sehr viel schneller zum Beispiel dann in veränderten Umsätzen niederschlägt.
Wie stehst du denn eigentlich zu dem ganzen Thema Legacy? Weil ich finde das ja immer irgendwie fast einen unfairen Vorteil der Startups dann, dass sie das nicht haben. Dass, also wenn du jetzt mal, ich weiß nicht, nehmen wir eine Heidelberger Druckmaschinen, ja, oder Heidelberger Druck. Ist das ein Unternehmen, ich weiß jetzt nicht, ob sie euer Mandant sind, ne, aber sind das Unternehmen, die, ich meine, da sagt der Name ja schon, dass sie sich quasi erstmal per se mit einem Auslaufmodell im Kern beschäftigen, und kann ein Geschäftsführer, ist der überhaupt in der Lage, das nochmal zu wuppen und daraus etwas Neues zu bauen? Oder ist der unfaire Vorteil von den Startups nicht vielmehr, dass sie eben auf der grünen Wiese quasi diesen Markt komplett neu denken können, und dann hat das etablierte Unternehmen sowieso keine Chance?
Also ohne jetzt das konkrete Unternehmen jetzt zu kennen, ja, da maße ich mir auch gar nicht an, das jetzt sozusagen das zu beurteilen.
Ist auch wirklich nur ein Beispiel, aber, jetzt gerade,
ja,
ne?
Ist klar. Also ich sehe das natürlich, also natürlich hat das Startup genau diesen Vorteil, ja, dass es sozusagen ohne Beschränkungen, ja, da tatsächlich drüber nachdenken kann, ja, und frei ist in der Lösungsfindung, ja, und ein Stück weit versuchen wir das ja tatsächlich auch zu etablieren, ja, also gerade wenn wir am Anfang in der Ideation sind, wenn es darum geht sozusagen zu identifizieren, was ist jetzt hier eigentlich das wertvolle Kundenproblem, was gelöst wird, ja, und wie kann es eigentlich am besten gelöst werden, ja, dass wir versuchen da natürlich sozusagen uns erstmal komplett frei zu machen eigentlich von dem, was bringt das Unternehmen mit, ja, und wo gibt es aber vielleicht auch Einschränkungen, ja. Als Startup habe ich natürlich sozusagen, ja, diesen Vorteil, ja, ich habe auf der anderen Seite aber dann natürlich die Herausforderung, ja, dass ich in der Regel natürlich zum Beispiel nicht Kunden habe, mit denen ich das gleich verproben könnte, ja, sondern die muss ich mir jetzt Stück für Stück alle aufbauen, ja, und selbst wenn ich sozusagen dann mit einem neuen Produkt rauskomme, ja, habe ich natürlich erstmal nicht das Vertrauen am Markt, ja, weil niemand mich ja kennt, ja, und weiß, ist jetzt eigentlich das Produkt sozusagen so gut, dass es tatsächlich das macht, was es verspricht, und das auch nachhaltig langfristig macht. Ja. An der Stelle hat natürlich dann das etablierte Unternehmen Vorteile. Ja. Aber ja, diese Herausforderung als Unternehmenslenker, und das habe ich ja selbst bei Yamba erlebt. Ja? Mhm. Also das ist natürlich sozusagen, wenn du mal eine gewisse Größe hast, ja, geht natürlich ein Stück weit deines Fokuses erstmal darauf, wie stelle ich sicher, ja, dass ich den Umsatz, den ich im letzten Quartal zum Beispiel gemacht habe, ja, auch in diesem Quartal mache. Ja? Und darauf fokussiert, das fängt natürlich an, sozusagen mehr von deinem Management-Team und des ganzen Unternehmen sich zu fokussieren. Ja? Und ich glaube, die Herausforderung als Unternehmer, als Management ist, ja, da immer sozusagen immer genau eigentlich das Portfolio im Kopf zu haben, ja, und das zu managen und dafür die richtigen Strukturen zu etablieren, ja, die dir halt beides ermöglichen. Ja, also sowohl die kontinuierlich ständige Neuerfindung, ja, die halt immer wichtiger wird und immer schneller wird, und auf der anderen Seite aber auch das bestehende Geschäft bestmöglich zu managen und nicht zuletzt dort den Cashflow zu verdienen, der es mir dann auch ermöglicht, in die neuen Themen zu investieren.
Wie steht ihr denn in dem ganzen Kontext, Innovationen ins Unternehmen reinzubekommen, zu dem ganzen Themenkomplex Corporate Venture und M&A?
Sind, glaube ich, auch beides wichtige, ja, und notwendige Schritte, ja, auch wieder in dem Portfolio. Ansatz, ja? Also wenn du drauf guckst, ja, und jetzt sozusagen mit deiner Strategie, ja, bestimmten Markt, Segment, ja, ein Thema, vielleicht auch eine andere Technologie, ja, identifiziert hast, auf die du dich, wo du auch was mit anbieten willst oder was mitmachen willst, ja, dann ist M&A natürlich ein sehr relevanter Schritt, ja, wie du das auch machen kannst, ja, und zum Beispiel einfach Zeit gewinnen kannst und ein Stück weit natürlich auch Risiko reduzieren kannst, ja, weil du in der Regel ja tatsächlich was kaufst, wo schon was da ist, die Assets da sind, kaufst ein Team, ja, also irgendwas, was sich tatsächlich schneller machen kann, ja, und Corporate Venturing ist natürlich sozusagen auch wieder einfach ein anderer Ansatz, ja, wo du zum Beispiel erstmal einen Fuß in ein bestimmtes Segment reinsetzen kannst und erstmal lernen kannst und beobachten kannst, ja, und auf dem Weg dann entscheiden kannst, was mache ich jetzt eigentlich damit, ja, also investiere ich mehr, übernehme ich das Unternehmen vielleicht tatsächlich auch, ja, oder habe ich auch auf dem Weg gelernt, ist dann doch nicht so spannend und relevant für mich und dann war es deutlich billiger, als wenn ich das Unternehmen komplett gekauft hätte oder mich entschieden hätte, tatsächlich dieses Geschäft auch selber aufzubauen.
Ja. Wie hast du denn in dem Kontext, also wie gesagt, wir haben jetzt nicht über eure Kunden sprechen können im Vorfeld, deswegen ist es jetzt einfach ein Schuss ins Blaue, diesen ganzen Flaschenpost- und Bringmeister-Deal von Oetker gesehen, weil da hatten wir im Prinzip relativ viele Facetten von dem, was wir gerade beschrieben haben, in einem Case, ne?
Ja, also auch da wieder, ohne jetzt das Unternehmen genau zu kennen, ja, das ist ja sehr viel kolportiert worden, ja, und am Ende wissen, glaube ich, nur die handelnden Personen selber, was tatsächlich da passiert ist, ja.
Na, wobei, wenn ich kurz einhaken darf, Markus, was ja schon klar ist, Oetker hat versucht, etwas zu bauen, was ein Startup quasi vorher schon gestartet hat, hat sich informiert, also hat viele Internas rausgelockt aus dem Startup und hat dann angefangen, dieses Unternehmen nachzubauen. Ja, also ich glaube, das ist erstmal, ich sage mal, eine Faktenlage, die zumindest durch die Presse so gegangen ist. Das heißt, das Flaschenpost war zuerst da und dann hat Oetker versucht, das Gleiche zu bauen, hat darin aber ein strategisches Interesse gesehen und das darauf will ich eben hinaus, weil das ist ja im Prinzip eigentlich jetzt genau Business Building.
Ja, gut. Also sie haben für sich dann da offensichtlich tatsächlich die Entscheidung getroffen, zunächst mal die Entscheidung getroffen, ja, wir wollen dieses Geschäft selber aufbauen. Mhm. Ja, haben auch mit Sicherheit gedacht, ja, dass sie sozusagen ein Stück weit Assets mitbringen, die ihnen das ermöglichen, ja, das zu machen. So, und haben dann auf dem Weg, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt, ja, was dann irgendwann offensichtlich dazu geführt hat, ja, dass sie die Entscheidung getroffen haben, wir können hier noch schneller, noch besser sein, ja, oder der Business Case rechnet sich so gut, ja, dass wir uns eigentlich leisten können, noch einen anderen konkurrierenden Marktmitspieler zu übernehmen, um dieses Geschäft dann noch erfolgreicher zu machen. Ja, so. Und ich glaube, es ist am Ende immer tatsächlich der Mix an Maßnahmen, ja, im Portfolio.
Also mein Blick darauf ist halt eben so, dass Oetker versucht hat, etwas zu machen, was ein Startup vorher losgetreten hat und hat dann aber realisiert, wir sind nicht in der Lage, das in der gleichen Geschwindigkeit aufzusetzen und dann ist es günstiger, dieses Unternehmen zu kaufen, als in einen langen, ich sag mal, Marketingwettstreit zu gehen, sei es um Kunden oder um Talente.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so anders wie das, was ich gesagt habe jetzt. Also ich sag mal so, also sie haben, glaube ich, genügend über das Geschäft gelernt, ja, und was halt sozusagen notwendig ist, sozusagen, um mit dem Markt tatsächlich erfolgreich zu sein.
Okay, weil du den Erfolg in den Mittelpunkt gestellt hast und deswegen war ich bin bei Oetker nicht so sicher, ob die tatsächlich erfolgreich war mit ihrem Modell. Aber wenn ich mal kurz zu deinen 5 Stärken zurückgehen kann, die du eingangs gesagt hast, ne, dann fehlen ja Oetker in diesem Fall auch mehrere von diesen Stärken eigentlich, die sie hätten ausspielen können. Denn Bringmeister ist ja jetzt nicht tatsächlich unter Oetker geflogen. Das heißt also, diese Marke, um Talente zu rekrutieren, war vielleicht nicht da. Existierende Kundenbasis wurde nicht genutzt und so weiter. Ne? Also Marktexpertise war nicht vorhanden. Also eigentlich war das doch zum Scheitern verurteilt.
Ja, also auch da wieder, ja, ohne jetzt genau sozusagen den Case zu kennen.
Genau, und, wissen wir beide. Ja.
Der kritische Blick, ja, jetzt darauf, ja, lässt zumindest sozusagen an der einen oder anderen Stelle Fragen aufkommen, ja, ob sozusagen das tatsächlich wirklich richtig gewählt wurde, ja, und man tatsächlich auch sozusagen die Validierung ehrlich genug gemacht hat.
Es bedeutet aber nicht aus deiner Sicht, dass wenn ein Startup oder ein, ich sag mal zumindest ein exzellentes Startup, weil Flaschenpost ist tatsächlich, glaube ich, ein Ausnahmeunternehmen gewesen auch, wenn sich so ein Unternehmen in dem Markt befindet, heißt es nicht für den Corporate, da hat er eigentlich keine Chance.
Würde ich per se nie sagen. Ja? Mhm. Also hängt halt wirklich sehr davon ab, ja, was bringt der Corporate wirklich mit sozusagen. Da kommen wir dann wieder zu unseren Unfair Advantages, ja, die ihm sozusagen eine Chance geben, in diesem Markt tatsächlich aktiv zu sein. Ja? Aber du musst dir schon sozusagen sehr klar eigentlich überlegen, was ist das, was ich jetzt hier mitbringen kann, ja, um die, ich sage mal, ein Stück weit Spielregeln auch zu ändern oder zumindest in meinem Sinne zu definieren. Ja, was ist das Kundenbedürfnis, was ich deutlich besser bedienen kann?
In den Kontext passt vielleicht, ich habe mir angeguckt, was du so auf LinkedIn gepostet hast, Markus, und da taucht immer wieder der Dunning-Kruger-Effekt auf. Der passt vielleicht hier ganz gut, ne?
Ja.
Also vielleicht magst du mal erzählen, was es damit mit auf sich hat, was dich da so begeistert.
Ja, naja, das ist ja die Herausforderung, die ich sozusagen habe, ja, wie ich als Nicht-Experte oder Experte, ja, auf ein bestimmtes Thema drauf gucke, ja, und im Prinzip sozusagen so ein Stück weit wie, also sozusagen, also wenn ich gar nichts über ein Thema weiß, ja, dann sagen wir, sind wir fast zu optimistisch, ja, in unserer Einschätzung, ja, von dem Thema, ja, weil wir halt aus Bruchstücken von Informationen uns zusammenreimen, ja, und glauben, genug zu wissen darüber, ja, und je mehr ich eigentlich sozusagen anfange, über ein Thema zu lernen, desto mehr habe ich fast das Gefühl, dass ich fast ein Stück weit immer weniger weiß, ja, weil sozusagen vor mir sozusagen der große Berg an Informationen sich auftut. Mhm. Ja, und erst dann komme ich sozusagen wieder an so einen Punkt, dass ich dann tatsächlich ein großer Experte bin, ja, und dann wieder sozusagen dann aber sehr fundiert, ja, über ein bestimmtes Thema sprechen kann. Ja.
Mhm. Hat also auch viel mit Komplexität hinterher zu tun, ne?
Ja, klar. Ja. Klar.
Und dann sag mal vielleicht nochmal ganz kurz, Markus, das Thema Covid. Wie hat denn das eigentlich eure Branche jetzt verändert? Also siehst du denn, also ich sag mal, oder auch dann, also eure Marktzugänge, siehst du denn, dass vielleicht die Nachfrage nach euren Leistungen stark gestiegen ist, weil jetzt plötzlich Unternehmen aufwachen und sagen, Digitalisierung ist eigentlich ein Thema, das wir ein bisschen verschlafen haben und jetzt irgendwie höher auf die Agenda setzen müssen?
Ja, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Ja? Also was ich, mein Blick auf Covid ist, ja, also neben der humanitären Tragödie, ja, die das ja zunächst mal ist, ja, macht es uns allen, glaube ich, sehr, sehr stark bewusst, ja, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Entwicklungen ein Stück weit verschlafen haben. Ja? Also das sehen wir im Gesellschaftlichen, das sehen wir im Bildungssystem, das sehen wir nicht zuletzt auch in den Entscheidungsprozessen in der Politik, zum Beispiel im Gesundheitssystem sehen wir das, aber sehen natürlich auch die Unternehmen. Ja? Und wenn ich so einen Satz, den ich also gerade im zweiten Halbjahr von vielen Klienten gehört habe, ja, dann war das ein Stück weit, wenn ich ihn sehr pointieren würde, ja, so die Zusammenfassung, hätten wir doch mal mehr auf sie gehört, was sie uns in den letzten 2-3 Jahren gesagt haben in Bezug auf Digitalisierung. Ja? wo ich sicher immer jemand bin, der, und sagen wir, unternehmerisch forscht, dann auch, sagen wir, dazu rät, ja, Dinge etwas aggressiver und schneller anzugehen. Ja? Und ein Stück weit, dass jetzt, ja, die Unternehmen sozusagen alle sehr, sehr klar gesehen haben, wie viel Nachholbedarf, ja, sie bei der Digitalisierung haben, ja, nicht zuletzt mit den Herausforderungen, die durch Covid jetzt ein Stück weit nochmal beschleunigt worden sind, ja, aber auch mit den Möglichkeiten, die sich daraus natürlich ergeben, ja, entsprechend umzugehen. Ja. Und das sieht man ja im Vertrieb und Marketing, das sieht man bei alles, was sozusagen Software- und datengetriebene Geschäftsmodelle angeht, ja, auch in der Art und Weise, wie Teams eigentlich vor Ort, aber auch remote zusammenarbeiten. Ja, an all den Punkten, ja, haben wir ja durch die Corona-Krise jetzt einfach extrem viel gelernt, ja, und nicht zuletzt aber auch gesehen, ja, zu was sind wir in den Unternehmen eigentlich auch fähig. Ja, also ich sehe das nicht zuletzt auch sozusagen einfach auch als ein sehr, sehr positives Beispiel an. Ja, wir haben ja alle eigentlich es geschafft, uns sehr, sehr schnell, ja, auf sehr extreme andere Bedingungen einzustellen. Ja, und das sollte uns allen, ich glaube, auch sehr viel Zuversicht geben. Ja, Wandel, ja, und Innovation und Wachstumsmöglichkeiten, ja, sehr viel aktiver anzugehen. Ja, um das als Gestaltungsmöglichkeit anzunehmen. Ja, nicht so sehr als Bedrohung, ja, sondern wirklich, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, was zu gestalten. Ja, und wenn wir zu unserer Fußballanalogie zurückkommen, ja, jetzt ist halt sozusagen das Rückspiel, die nächste Runde. Ja, wir haben jetzt was daraus gelernt. Ja, und jetzt gucken wir doch mal, was wir im Rückspiel besser machen.
Es wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, Markus, aber ich will eine Frage noch hinterher schieben. Und zwar, du hast eine Webseite, die heißt datensammler.net, habe ich gesehen. Ja?
Mhm. Und sehr alt.
Ja. Die ist sehr alt, ja, aber man sieht auch, wenn man dir auf LinkedIn folgt, man sieht, dass du dich sehr mit dem Thema Daten halt eben beschäftigst. Und vielleicht kannst du noch einmal gegenüberstellen, also wenn wir über Digitalisierung sprechen, was heißt das eigentlich konkret? Also A, mit Blick auf Daten, und dann haben wir ja in Deutschland oder auch generell international UiPath ist gerade mit 35 Milliarden bewertet worden, aber jetzt gestern hatten wir im Podcast den Gründer von Brighter, die haben eine 400 Millionen Dollar Bewertung mittlerweile. Camunda hat gerade, glaube ich, eine 80 Millionen Runde abgeschlossen. Signavio ist verkauft worden an SAP. Also diese ganzen Process Automation Geschichten nehmen immer mehr zu, und vielleicht kannst du das nochmal gerade einordnen, also Daten. Was macht man mit Daten? Wie wichtig sind Daten? Und dann eben das Thema Automatisierung.
Ja, ja. Also Daten sind, glaube ich, natürlich sozusagen, ja, da bin ich nicht der Erste, der das sagt, ja, sozusagen das Öl, ja, auf dem, glaube ich, alles aufgebaut werden kann. Ja, und das ist, glaube ich, auch so einer der großen Unfair-Advantages, den die großen Unternehmen alle haben. Mhm. Ja, also das sind tatsächlich ja die Daten haben aus all den internen Interaktionen, aus den Interaktionen mit ihren Kunden. Ja, und wenn Unternehmen das schaffen, und viele der Startups, die du genannt hast, helfen dabei, ja, das zu machen, aus diesen Daten wirklich sehr viel schneller die wesentlichen Erkenntnisse herauszuziehen und darauf dann Entscheidungen, die nächsten Experimente zu basieren, ja, dann sind Unternehmen erfolgreich, ja, und können extrem wachsen. Ja, die Unternehmen, die, glaube ich, heute sozusagen am stärksten von den Kapitalmärkten bewertet werden, sind genau die, die genau das tun, ja, und die es halt schaffen, sozusagen eine Unternehmenskultur aufzubauen, ja, die dann auch sehr agil und schnell darauf reagiert. Ja, wir haben als McKinsey da zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja, wir haben im America's Cup das neuseeländische Team unterstützt und haben denen dabei geholfen, einen digitalen Zwilling zu entwickeln für das Design der Finnen an den Booten. Ja, und das hat dazu geführt, dass diese Finnen sozusagen 30% schmaler gewesen sind als bei dem anderen Boot, was unter anderem dazu geführt hat, warum das neuseeländische Team gewonnen hat. Ja, und das ist ein schönes Beispiel, wie selbst im Sport, ja, durch besseres Datenmanagement, ja, um nichts anderes geht's da am Ende des Tages, ja, und die Fähigkeit sozusagen aus diesen Daten die wesentlichen Erkenntnisse sehr viel schneller zu ziehen und darauf dann die nächsten Designentscheidungen in dem Fall zum Beispiel zu basieren, ja, wie ich daraus tatsächlich einen Vorteil generieren kann.
Super spannend. Mit Blick auf die Uhr, Markus, wir sind eigentlich von meiner Seite aus durch. Gibt es denn Dinge, die du noch ergänzen möchtest?
Ja, ich würde vielleicht nur einen ganz bescheidenen, ja, sagen wir mal, Werbeaufruf, ja, in eigener Sache machen. Ja. Und das ist natürlich, dass wir immer, sagen wir mal, erfahrene, sowohl Business-Builder, aber auch Designer, Softwareentwickler suchen, ja, die mit uns gemeinsam, ja, dabei helfen wollen, die Wirtschaft weiter zu transformieren, ja, Klienten dabei zu unterstützen, neue Geschäfte aufzubauen. Ja. Die Beratung ist dafür, glaube ich, ein ganz spannendes Umfeld, ja, weil ich halt und wir kennen einfach viele Leute, die das sagen wir sehr gerne machen, ja, in relativ kurzer Zeit relativ viele Geschäfte sowohl neu aufbauen als auch dann skalieren kann. Ja, und jeder, der für sich schon mal so ein bisschen das Gefühl, der vielleicht auch in einem Startup, sowohl in einem Großunternehmen oder in einem neu gegründeten Unternehmen ist, ja, und so ein Stück weit nach 2 Jahren das Gefühl hatte, dass die Lernkurve abnimmt, ja, für den würde ich sagen, ist sozusagen Leap, wie wir das bei uns nennen, eigentlich ein sehr, sehr spannendes Umfeld, ja, weil es sozusagen dadurch, dass ich sozusagen verschiedene Klienten in relativ kurzer Zeit unterstütze, ich eigentlich eine sehr, sehr starke und vor allen Dingen eigentlich dauerhafte Lernkurve habe, ja, weil ich auch immer in neuen Industrien bin, mit anderen Menschen zusammenarbeite, ja, andere Kundenprobleme löse und das einfach sehr, sehr spannend ist.
Und wer sich da jetzt angesprochen fühlt, wie kann man euch erreichen? Gibt es eine Webseite dazu mit den offenen Jobs oder schreibt man dich direkt an?
Also Sie können alle sozusagen gerne sozusagen direkt zu mir kommen. Ja, auf LinkedIn bin ich ja leicht zu finden. Ja, oder auf unserer Webseite LEAP, LEAP von McKinsey gehen und dort sind die entsprechenden Formulare da und dann kann man uns schnell eine Nachricht schicken.
Das bringt mich jetzt nochmal, Markus, vielleicht nochmal ganz kurz zum Nachhaken zu der Frage, wie ihr eigentlich strukturiert seid, weil du hattest ja vorhin gesagt, eure Digital Labs, das hieß mal so, heißt es aber jetzt nicht mehr. Und ich hatte jetzt gelesen, ich glaube, das ist aber dann schon ein paar Jahre alt, dass es mal 9 Digital Labs gab, die dann in verschiedenen Orten wie Silicon Valley, New York, London und so weiter, auch glaube Singapur sitzen. Das ist eine Struktur, die habt ihr geändert, ja?
Ja, das ist Struktur, die haben wir geändert. Und wir sind also sozusagen, und das ist selbst bei den Labs eigentlich immer so der Fall gewesen, ja, also wir sind sozusagen komplett in McKinsey integriert und sind Teil von McKinsey und bringen eigentlich sozusagen für das jeweilige Klientenengagement ja immer die jeweils wirklich passenden Talente, übrigens auch sehr international. Mhm. Immer zusammen, mhm. Haben da wirklich sozusagen den Anspruch, wirklich die besten Kollegen und Kolleginnen da entsprechend mitzubringen. Ja? Und das ist aus unserer Sicht auch wirklich immer die Kombination aus den, sagen wir, Industrieexperten und aber auch den Digital- und Startup-Business-Building-Experten, ja? Weil nur aus der Kombination aus beidem, ja, glaube ich, wirklich nachhaltig langfristiger Erfolg dann auch geschaffen werden kann für die Klienten.
Genau, ich kam jetzt eigentlich nur drauf, weil ihr sucht jetzt, wenn du sagst, du suchst Leute, dann suchst du die für den Standort Berlin wahrscheinlich, ne?
Ich suche sie für den Standort Berlin, wobei wir sozusagen die Kollegen auch an anderen Standorten in Deutschland und dann in ganz Europa haben. Ja? Mhm. Also wir haben kein Modell, was sozusagen standortfokussiert ist. Ja? Das heißt, wir können für Klienten, also wir haben tatsächlich ein eigenes Studio, in dem wir in Berlin ja, ganz konkret zum Beispiel diese neuen Geschäfte für Klienten bauen. Wir tun das aber auch an jedem anderen Ort in der Welt. Ja, wir sind also kein, wir sagen wir, glauben, ja, dass es für die neuen Geschäfte ja sehr viele verschiedene Standorte geben kann, ja, und gucken dann eigentlich immer mit dem Klienten gemeinsam, was ist jetzt eigentlich der richtige Standort für dieses Geschäft. Da spielt es natürlich immer eine große Rolle, wo bekomme ich die Talente her, ja, übrigens, was in Zeiten von Corona deutlich abgenommen hat, ja, weil ich sozusagen auch da natürlich über sozusagen komplett remote und virtuelle Teams nochmal nachdenken kann. Ja, das heißt, ich kann mit einmal auch wieder an sozusagen so den typischen, sagen wir mal, mittelständischen Orten, ja, die in Deutschland sehr, sehr typisch noch sind, ja, kann auch da sozusagen mir mit einmal wieder vorstellen, ein erfolgreiches digitales Geschäft aufzubauen. Mhm. Ja, und entscheiden das dann sozusagen entsprechend flexibel und dementsprechend spielt es auch keine Rolle, ja, ob jetzt jemand in München ist und von dort dann zum Klienten fährt und das Geschäft mit aufbaut, ja, oder in irgendeinem anderen Land in Europa oder an der Welt. Ja.
Du hast das vielleicht dann als Abschluss, du hast im Podcast SoTech Deutschland, ich glaube von NTV ist der, hast du dann gesagt, im Business Building brauchen wir Menschen, die sich auf Treibsand wohlfühlen. Das ja, sind Leute, die du suchst.
Das ist genau das Modell.
Ja. Super, Markus. Du, hat großen Spaß gemacht. Also wirklich sehr, sehr spannende Themen, finde ich. Wie gesagt, ein bisschen schade, dass wir nicht über konkrete Modelle sprechen konnten. Wenn man dir auf LinkedIn folgt, dann kriegt man einen Eindruck davon, wer vielleicht eure Klienten in Deutschland sein könnten. Aber ich wollte jetzt eben nicht zu sehr nachhaken. Von daher, Markus, war ganz toll. Danke, dass du da warst.
Danke, Jan.
Ja, bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Ja, das war's. Wir sind durch für heute. Das war Markus Berger de Leon von McKinsey und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich kann euch nochmal die anderen beiden Folgen mit Stefan Groß-Selbeck von BCG Digital Ventures und Henrike Lustig von Bridgemakers ans Herz legen. Das waren auf jeden Fall auch zwei sehr spannende Gespräche. Man kriegt einen guten Blick und ein gutes Gefühl dafür, wenn man ein sich transformierendes Unternehmen von außen betrachtet und mal überlegt, welche Stellschrauben gibt es da, um dafür zu sorgen, dass dieses Unternehmen in Zukunft auch noch geschäftsfähig oder unternehmens- oder wettbewerbsfähig sein könnte. Das ist im Prinzip genau das, worum es hier geht und deswegen auch die anderen beiden Podcasts ruhig mal reinhören. Ansonsten hören wir uns wieder in unserem täglichen Podcast. Ihr wisst ja, wir haben einen Nachrichtenpodcast jeden Morgen, so ich glaube circa 5:30 Uhr kommt er raus. die Zusammenfassung des Vortages, ziemlich cool. Und dann auf jeden Fall auch jeden Tag einen Investor, mit dem wir die Investments des Tages durchgehen. Kann ich auch nur empfehlen, mal reinzuhören. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch nochmal an OMR Reviews. Wie gesagt, omr.com/reviews. Insgesamt 6000 Nutzermeinungen zu 500 Tools in circa 30 Kategorien. Auf jeden Fall mal vorbeischauen, ist, glaube ich, mittlerweile die coolste Plattform dafür in Deutschland. Wir nutzen sie auf jeden Fall, wenn wir Entscheidungen treffen möchten, welche Software in den Einsatz kommt oder um einfach mal zu challengen, ob wir wirklich die richtige Software gerade benutzen. In diesem Sinne, vielen Dank an euch, vielen Dank an OMR, vielen Dank an Markus für das tolle Gespräch und ja, bis bald. Ciao.